Ja, lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir nicht in Gottlosigkeit weiterleben müssen, in Entfremdung von dir, in Ewigkeit verloren, sondern dass wir, dass du gekommen bist, dein Leben gegeben hast, um uns zu retten, um uns zu finden, um uns nach Hause zurückzubringen. Wir danken dir, dass wir bei dir zu Hause sind. Und danke, dass du uns jetzt auch einlädst zu essen von deinem Tisch, von deinem Brot, dem Brot des Lebens. Wir bitten dich, dass du uns stärkst durch dein Wort und dass du Inspiration gibst durch deinen Geist, dass dein Wort klar und deutlich verkündet wird und dass wir dein Wort auch hören in unseren Herzen. Lebendig gemacht durch deinen Geist. Segne du uns jetzt, Herr. Amen. Okay, Kolosser 3. Wir haben uns letztes Mal hauptsächlich mit den Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern befasst, die wir Gott in Gnade in unseren Herzen singen sollen. Als Teil des Auftrages, den Gott uns hier durch Paulus und Timotheus gibt, nämlich, dass das Wort Gottes reichlich, das Wort des Christus, reichlich unter uns wohnen soll oder in uns. Und die Tatsache, dass es in mir ist, das ist das, was mich überhaupt zum Leben gebracht hat, was mich zum Leben bringt. Jakobus sagt es so schön, das Wort wurde gepflanzt wie ein Same in unser Leben hinein und hat überhaupt Leben gezeugt in uns, das Wort des Christus. So wie Gott am Anfang durch sein Wort die Erde geschaffen hat, so hat er in uns einen neuen Menschen gezeugt, einen neuen Menschen geschaffen. Und davon ist hier auch in Kolosser 3 die ganze Zeit die Rede, von dem neuen Menschen. Und hier ist es eher dieser Gedanke des Anziehens des neuen Menschen. Aber nicht im Sinne einer äußerlichen Verhaltensanpassung, sondern eines tatsächlich einer innerlichen Erneuerung. Eine totale Veränderung der Person. Eine Veränderung in das Ebenbild Christi. Und das geschieht eben auch, und das ist hier eins der wesentlichen Punkte, die genannt werden, wenn es um Aufforderungen geht, um Heiligung geht. Dann geht es darum, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnt. Dadurch sind wir auch diejenigen, die den Widersacher überwinden. Durch das Wort des Christus in uns werden wir zu Überwindern. Wenn wir das Wort des Christus, sein Wort, links liegen lassen. Wenn wir meinen, wir kommen schon so klar, wir kriegen das schon hin. Epheser sagt uns ganz klar, das Wort ist unser Schwert. Das ist so, als wenn du in den Nahkampf gehst mit deinem Gegner und du hast kein Schwert in der Hand. Du kannst den Angreifer vielleicht auf Distanz halten. Du kannst ihn vielleicht abwehren, die feurigen Pfeile durch den Glauben, aber du kannst ihm nichts entgegensetzen. Du kannst ihn nicht in die Flucht schlagen. Mit dem Wort des Christus wirst du zum Überwinder. Deswegen ist das Wort so wichtig, dass du es inwendig, auswendig kannst. Und zwar nicht nur so halb, sondern ganz. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, aber dann auch, und so kann man es auch übersetzen, unter euch. Das heißt, in unserer Gemeinschaft als Geschwister soll das Wort des Christus reichlich Raum haben. Deswegen geben wir hier in der Gemeinde dem Wort viel Raum, weil wir das hier ernst nehmen. Soll reichlich unter uns wohnen, in Weisheit lehren und ermahnen. All das sind Gaben Gottes, die wir uns schenken lassen können, um die wir bitten dürfen. Wir sind alle aufgerufen, auch einander zu ermutigen, einander die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes weiterzugeben. auch in Liedern. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Die Lieder, die wir singen sie Gott. Wir singen sie nicht für uns selbst, sondern wir singen sie unserem Gott. Wir singen Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Lieder, die vielleicht nicht immer Anbetungslieder sind, die von allem möglichen Leben handeln, aber die geistlich sind, die geistlich inspiriert sind von dem Heiligen Geist, von Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, inspiriert durch den Heiligen Geist, inspiriert von dem Wort des Christus. Das soll darin auch reichlich wohnen in unseren Liedern. Die Gnade Gottes, die in uns hinein, die, durch die uns Gott lebendig gemacht hat, sie soll besungen werden. Und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist jetzt hier der Abschluss dieser ganzen Passage, wo es um die Heiligung ging und um die grundsätzlichen Aussagen zum Charakter des Christus, zum Charakter Jesu, den wir anziehen sollen, in den wir verwandelt werden sollen. Alles, was ihr tut im Wort oder im Werk. Also, es gibt eine Menge zu tun. Wir sind Menschen, wir haben Leben und Leben zeigt sich dadurch, dass wir aktiv sind. Und wir sind nicht die ganze Zeit aktiv, es gibt auch passive Phasen, es gibt auch Phasen, wo du dich ausruhst, wo du schläfst nachts. Aber selbst wenn du schläfst, na, hat irgendwer sicherlich mal im Fernsehen gesehen, irgendwie so ein Schlaflabor, wo dann irgendjemand gefilmt wurde und dann im Zeitraffer gezeigt wird, wie der in seinem Bett sich hin und her wälzt, die ganze Nacht über. Am nächsten Morgen steht er auf und sagt, ja, ich habe wunderbar geschlafen. Ja, du hast so und so viele Kilometer zurückgelegt im Schlaf. Habe ich nicht gemerkt. Ich habe gut geschlafen. Habe mich doch ausgeruht. Selbst im Schlaf sind wir aktiv. Das ist das Leben. Das macht das Leben mit uns. Und also wir sind am Tun, am Machen. Im Wort und im Werk. Hier werden zwei Aspekte hervorgehoben. Es wird einmal das Wirken, das aktive Tun mit den Händen, mit Haupt oder vor allen Dingen mit den Händen, aber auch mit allem, was dein Körper so hat. Bist du am Wirken, bist du am Arbeiten, bist du am Machen und am Tun? Aber auch mit dem Wort tust du etwas. Worte sind eben nicht Schall und Rauch, sondern Worte bewirken etwas, Positives oder Negatives. Worte haben Kraft. Worte haben manchmal so viel Kraft, das wollen wir gar nicht. Und dann sagen wir, oh, hätte ich das bloß nicht gesagt. Alles, was ihr tut, jedes Wort, jede Bewegung, das ist das, was uns hier... Und das ist, wenn du die Bibel liest, wenn du das Neue Testament liest, wenn du diese Aussagen liest, dann merkst du, wie radikal, wie total, wie umfassend der christliche Glaube ist. Es geht nicht um Religion, es geht um dein Leben. Es geht um alles. Es geht nicht nur um mittwochsabends, es geht nicht um sonntagsmorgens. Es geht um alles. Alles, was du tust und sagst. Jeder Atemzug. Was soll geschehen mit allem, was wir tun? Alles sollen wir tun im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Im Namen des Herrn Jesus. Was bedeutet dieser Ausdruck, im Namen von irgendwem etwas zu tun? Das spricht einerseits von einer Vollmacht. Wenn ich im Namen einer Person handle, dann hat mir diese Person Vollmacht gegeben. Wenn sie mir keine Vollmacht gegeben hat, dann kann ich zur Bank hingehen und im Namen meiner Schwiegermutter möchte ich jetzt hier Geld abheben und die sagen, ja, und, wo ist ihre Vollmacht? ich will sehen, dass diese Frau ihnen die Vollmacht gegeben hat, dieses hier jetzt zu tun. Ohne diese Vollmacht passiert hier nichts. Im Namen Jesu, des Herrn Jesus, etwas zu tun, heißt in seiner Vollmacht, mit seiner Autorität. Und das hat er uns gegeben. Er hat uns seinen Geist gegeben als Siegel. Und damit hat er uns versiegelt. Er hat ein Siegel auf uns drauf gedrückt und hat gesagt, meins. Gehört mir. Gehört zu mir. Wenn du irgendwo hingehst, trägst du dieses Siegel, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Du hast diese Vollmacht. Vollmacht spricht aber auch von Kraft, die ich habe. Mit dieser Vollmacht ist eine bestimmte Kraft verbunden, eine Autorität. In dieser Vollmacht kann ich handeln. Also, es spricht auch davon, dass ich aus der Kraft, die Gott mir gibt, durch seinen Heiligen Geist, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist, spricht der Herr, Zacharja 4. Das heißt, der Heilige Geist ist nicht nur das Siegel, was mir aufgedrückt wurde, sondern er ist auch die Kraft, die auf mich kommen soll, durch die ich Power habe, Kraft habe, die Kraft von oben. Denn ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Und das spricht von dem anderen Aspekt des im Namen des Herrn Jesus. Ich bin im Auftrag Jesu unterwegs. Ich bin nicht in eigener Mission unterwegs. Mein Leben ist nicht mehr meine eigene Mission, sondern es ist seine Mission. Ich habe erkannt, dass ich bin, weil er es wollte, weil er mich geschaffen hat zu seiner Herrlichkeit. Und damit ich das Werk ausführe, was er für mich vorgesehen hat. In seinem Namen heißt, in seiner Vollmacht, heißt auch in seinem Auftrag. Und dazu ist es wichtig, diesen Auftrag zu kennen. Deswegen muss auch das Wort des Christus reichlich unter uns wohnen, damit ich weiß, was habe ich überhaupt für einen Auftrag. Ja, sonst renne ich durch die Gegend. Ich bin vielleicht ein Kind Gottes. Ja, ich habe den Geist Gottes empfangen, als ich mich bekehrt habe. Bin von neuem geboren. Hab den Heiligen Geist. Hab dieses Siegel. Ich bin sein. Ja, vielleicht habe ich sogar Kraft empfangen aus der Höhe. Aber ich investiere mich in völlig falsche Sachen. Ich lebe fleischlich und nicht im Namen des Herrn. Genauso kann ich im Auftrag des Herrn unterwegs sein und ich weiß ganz genau, was das Wort Gottes sagt, was mein Auftrag als Mensch ist. Aber ich habe noch nicht diesen Schritt gemacht, tatsächlich Gott zu sagen, ohne dich geht es gar nicht. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Vergib mir meine Sünden. Ich aus mir heraus, aus meinem Fleisch heraus, kann ich gar nicht diesen Auftrag erfüllen. Ich bekehre mich und empfange den Heiligen Geist. Ja, und als Kind Gottes strecke ich mich aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage, ich bleibe nicht dabei und sage, ja gut, ich habe ja den Heiligen Geist empfangen, ich bin sein Kind, ich habe das Zeugnis des Geistes Gottes in mir. Aber Jesus sagt, du wirst Kraft empfangen aus der Höhe, du wirst erfüllt, du wirst getauft mit dem Heiligen Geist, damit du mein Zeuge bist. Willst du diese Kraft nicht haben, dieses Übermaß an Kraft, um sein Zeuge zu sein? Doch, du brauchst es. In seinem Namen heißt, in seiner Vollmacht, in seinem Auftrag, beides. Und das dritte, in Übereinstimmung mit ihm. Das ist ein bisschen, hängt das zusammen mit dem Auftrag auch. Ich weiß, was sein Auftrag ist. Ich bin in Übereinstimmung mit ihm. Das hat Jesus uns verheißen. Wenn wir etwas in seinem Namen beten, dann wird es uns werden. Wie kann Jesus so eine krasse Aussage machen? Wir alle haben Dinge, Situationen erlebt, wo wir gebetet haben und haben mehr oder weniger
das Empfinden haben, irgendwie, wenn wir die Situation ganz objektiv betrachten, den Eindruck, unser Gebet wurde nicht erhört. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen betet, und das ist eben nicht formell zu betrachten, im Sinne von, ich nenne den Namen Jesus als Zauberformel. Ja? Ich bete das und das und das. Ja? Jesus, schenkt doch, dass draußen jetzt gleich ein Mercedes vor der Tür steht und der Schlüssel in meiner Hosentasche liegt. In Jesu Namen. Amen. Ja? Und im Vertrauen auf sein Wort, name it and claim it, ne, habe ich es ja schon empfangen. Also in vollem Glauben gehe ich dann raus und ne, mach die Tür auf und falle ins Nichts. Ne. Weil es nicht in seinem Willen ist, weil es nicht seinem Auftrag entspricht, weil es nicht in Übereinstimmung mit dem ist, in dessen Namen ich bete. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Das heißt, ich bin nicht in meinem eigenen Namen unterwegs. Ich bin nicht zuallererst Jörg Machheil, sondern meine Identität ist Kind Gottes, Christ, Nachfolger Jesu. Das ist meine Identität. Damit höre ich nicht auf, Jörg Machheil zu sein. Aber was ist meine Identität? Lebe ich mein eigenes Leben und versuche so ein bisschen christliches Leben hinein, na, da mehr und mehr hineinzupropfen sozusagen, na, aufzupropfen? Oder bin ich wirklich ganz sein? Habe ich wirklich ganz radikal aufgehört, mein eigenes Leben zu leben? Jesus war so krass, er hat gesagt, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Der wird das wahre Leben ergreifen und führen. So radikal ist das hier. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und das ist es. Ich lebe ein Leben in Dankbarkeit. In voller Hingabe an den, der mich geschaffen und der mich erlöst hat. Aber auch mein Danksagen im Wort und im Werk geschieht durch ihn. Nicht durch mich selbst. Sondern all das, was ich bringen kann an Opfer, an Liebe, an Hingabe, an meinen Schöpfer und Erlöser, all das ist durch Jesus Christus, nicht durch mich selbst. Jetzt kommen die folgenden Verse, die jetzt noch konkreter werden in der Heiligung. Wenn es darum geht, ein Leben zu führen, was diesem Anspruch gerecht werden soll, dann bleibt Gott nicht abstrakt, so na, unkonkret na, für mein heiliges Leben und wie das dann genau aussehen soll, ja, pff, oh, guckst du mal. Ja. Nein, er gibt uns ganz klare Hinweise, Impulse für unser ganz konkretes Leben. Und das Starke ist einfach zu sehen, wie Gott hier diese Haustafel, sagt man da so schön zu. Die Gemeinschaft der Hausgenossen, hier in der Elberfelder steht gegenseitige Pflichten der Hausgenossen. Ich finde das Wort Pflicht hier nicht sehr passend. Es geht um die Hausgenossen, es geht um das Haus, okay? Es geht um die Menschen, mit denen du am intensivsten zusammenlebst. So intensiv, dass du nicht draus fliehen kannst, ohne dass du wirklich dem Zusammenhang Gewalt antust. Als Frau und Mann, als Ehefrau und Ehemann bist du zusammen verbunden, wie Jesus so schön sagt, bis der Tod euch scheidet. Du kannst, wenn du als Christ lebst, diesem Zusammenhang nicht entfliehen. Eltern und Kinder, noch viel weniger. Du kannst nie und nimmer irgendwie deine Eltern auswechseln. Die hast du. Du kannst nie und nimmer deine Kinder auswechseln. Die hast du. Es sind die Kinder, die du hast. Man kann sie nicht tauschen. Natürlich, in Anführungsstrichen, klar, kann man das. Aber es ist, tut dem, wie es eigentlich geschaffen und geordnet ist, tut es Gewalt an. Das, wie Gott es geschaffen hat, ist, dass er Mann und Frau zusammengefügt hat und gesagt hat, ihr seid ein Fleisch. Jetzt kommt die Frucht daraus, das sind die Kinder. Die Kinder wachsen auf unter der Hand ihrer Eltern. Das ist der Lebenszusammenhang, das Haus, wie es zusammenlebt. Eine Gemeinschaft, der du kaum oder eigentlich real nicht entfliehen kannst. Selbst wenn du es versuchst, selbst wenn du davor fliehst, es bleibt weiterhin bestehen, diese Hausgemeinschaft. Und dann die dritte Ebene hier, die genannt wird, die Hausgemeinschaft. Damals war es ganz gang und gäbe, dass eine reichere Familie auch Sklaven hatte. Menschen, die mit im Haus wohnten, die Eigentum ihrer Herren waren. Das heißt, sie hatten das Verfügungsrecht über sie, wobei es dann natürlich auch gesetzlichen Rahmen gab im Römischen Reich, wie der genau aussah, weiß ich nicht. Aber es gab sowas auch. Es gab auch im Alten Testament, finden wir einen gesetzlichen Rahmen, wo genau geregelt wird, wie denn Herr und Sklave miteinander umgehen sollen. Sehr stark geregelt. Und es war auch eine Verbindung, aus die man nicht einfach so raus konnte. Der Sklave konnte nicht einfach gehen. Er war Eigentum seines Herrn. Und er gehörte mit zum Haus. Er gehörte mit zur Hausgemeinschaft. Er war nicht einfach nur der Sklave, der draußen irgendwo in einer irgendwie schäbigen Hütte gewohnt hat, sondern er lebte mit im Haus. Er war Teil der Familie. Klar, war er nicht Kind, er war auch nicht Herr, er war als Sklave, hatte einen anderen Rang in der ganzen Familienhierarchie, aber er gehörte mit zur Familie. So sind das hier die engsten Lebenszusammenhänge und wir können daraus auch was ziehen, auch in einer Zeit, wo wir keine Sklaverei mehr haben. Es ist dennoch so, dass du für manche ist es eigentlich so, dass sie mehr Zeit mit ihren Arbeitskollegen verbringen als mit ihrer Ehefrau. Insofern lebt, das sind die Lebenszusammenhänge, mit den Menschen lebst du am meisten zusammen. Darauf legt Gott jetzt Wert. Und er fängt an mit dem Ehepaar, dann mit Eltern, Kindern und dann mit dem Verhältnis Chef und Angestellter. Und er hat jedem etwas zu sagen in diesem Verhältnis. Es sind drei Zweierverhältnisse sozusagen. Und tatsächlich, es besteht eine Ordnung in diesem Zusammenhang. Warum ist es Gott wichtig, über diese Zusammenhänge zu sprechen, über diese engen Zusammenhänge? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es ihm ja da um die Liebe geht. Die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe soll sich verwirklichen in unserem Leben. Wo verwirklicht sich die Liebe? In den engsten Verhältnissen, die wir haben. In den nächsten Verhältnissen. In den persönlichsten, intimsten Verhältnissen, die wir haben. Verwirklicht sich die Liebe am stärksten, am klarsten. Natürlich auch in den Verhältnissen zu anderen Menschen. Aber zuallererst mit denen ich eng zusammenlebe. Und hier werden sozusagen diese Verhältnisse deutlich gemacht. Und es sind menschliche Gemeinschaften, die hier genannt werden. Zuvor wird nämlich eine andere Gemeinschaft thematisiert in Kapitel 3 schon. Nämlich, hier steht zum Beispiel in Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Was meint er denn damit? Einander, gegenseitig. Das ist die Gemeinde. Zuallererst sind wir nämlich als erlöste Kinder Gottes. Wir haben eine Beziehung zu Gott, unserem Vater, und dann eine Beziehung zu unseren Geschwistern. Das ist das engste Verhältnis, was es gibt. Und es ist ein Verhältnis, was durch den Heiligen Geist gegeben ist. In dieser Gemeinschaft soll die Liebe zuallererst geübt werden. Unter den Brüdern, unter den Geschwistern. Dann leben wir aber in dieser Welt, wie Jesus gesagt hat. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr lebt in der Welt. Und als Menschen, die in dieser Welt leben, leben wir auch in diesen menschlichen Beziehungen. Nämlich mit Ehemann, Ehefrau, mit Familie, mit Kindern und Eltern, mit Arbeitgeber, Arbeitnehmer. In diesen Verhältnissen leben wir. Und dazu hat Gott uns was zu sagen, dass wir seine Zeugen sind in dieser Zeit, in dieser Welt, in diesen Lebenszusammenhängen. Um euch das nochmal klar zu machen, Jesus hat den Jüngern gesagt, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Ich habe kein natürliches Haus mehr. Ich kenne nur noch Brüder und Schwestern, nämlich diejenigen, die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Auch im Neuen Testament, in den Briefen finden wir das, diesen Gedanken. Nämlich in Christus ist weder Mann noch Frau etwas, weder Knecht noch Herr, sondern alles sind eins in Christus. Gibt es gar keine Unterschiede. Wir sind alle Geschwister. Jesus hat es auch gesagt, ihr sollt niemanden Vater nennen in dieser Welt, sondern einer ist euer Vater, ihr alle aber seid Geschwister. Geistlich gesehen, und Jesus hat da ja auch gesagt, in der Auferstehung gibt es nicht mehr Ehemann, Ehefrau. Es ist vorbei. Es ist nicht in Ewigkeit, bis der Tod uns scheidet. Der Tod scheidet uns als Ehepartner, selbst wenn wir gemeinsam sterben. Wir sind nicht mehr Ehepartner. Wir sind nicht mehr Kinder und Eltern. Sondern wir sind alle gemeinsam Geschwister, Brüder und Schwestern, Kinder unseres Papas. Aber wir sind noch nicht da. Und diese Realität, die geistlich ist, setzt die natürliche Ordnung nicht außer Kraft. Und das ist das, was das Wort hier sagt. Obwohl Gott uns das gegeben hat durch den Heiligen Geist, dass wir Geschwister sind, dass Herr und Sklave nebeneinander sitzen können, dass Mann und Frau nebeneinander sitzen können, ohne dass ein Unterschied in der Liebe Gottes zu uns da wäre, ohne dass wir einen Rangunterschied hätten, so hält Gott dennoch fest daran, dass diese Ordnung nicht über den Haufen geworfen werden, dass wir jetzt nicht die sozialistische Community bilden, sondern dass diese natürlichen Ordnungen weiterhin respektiert werden sollen. Und Gott hat sie, gerade die Familie, Ehe und Familie, hat Gott ja geschaffen am Anfang. Es ist Schöpfungsordnung. So gibt er jetzt hier eine klare Ordnung für diese Lebenszusammenhänge. Und das erste ist hier jetzt, wie gesagt, die Ehe. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ordnet euch unter. Ich lese ein paar Verse mal dazu. Römer 8, Vers 7. Oder Vers 6 fange ich an. Die Gesinnung des Fleisches, das Denken, das Trachten, das Ziel des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Paulus macht hier deutlich, wir haben etwas in uns, das nennt sich Fleisch, das alte, der alte Mensch. Der begehrt gegen Gott und seine Ordnung auf. Und es ordnet sich der Ordnung Gottes nicht unter. Keine Chance. Ich mache, was ich will. Ich mache nicht, was du willst, Gott. Ich sehe es nicht ein. Warum denn? Wieso? Aha, naja, es hört sich ja interessant an, aber ich habe trotzdem keinen Bock, das zu machen. Klingt zwar sehr überzeugend, aber nee, will ich nicht. Paulus sagt, kann auch gar nicht. Ist gefangen in der Sünde. Das Fleisch ist gefangen in der Sünde. Das heißt, erst durch den Geist Gottes bin ich befähigt. Im Namen Jesu bin ich befähigt, in dieser Ordnung zu leben und tatsächlich einen Schritt zu tun, der unmöglich ist in unserer heutigen Zeit. Ordnet euch unter. Akzeptiert es, dass jemand über euch gestellt ist. Stellt euch unter jemanden. Achtet den anderen höher als euch selbst. Im Epheser wird uns ganz klar gesagt, dass das alle betrifft. Philippa sagt das auch, es betrifft alle. Wir müssen uns alle unterordnen. Auch die Männer müssen sich unterordnen. Aber hier in der Beziehung zwischen Mann und Frau wird einfach nur ganz klar und deutlich gesagt, ihr Frauen ordnet euch unter euren Männern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jemand über mir steht, der Verantwortung hat für mein Leben. Verantwortung heißt, er wird zur Rechenschaft gezogen vor Gott über unsere Ehe. Über das, was wir tun und nicht tun im Wort und im Werk. Als Ehepaar stehen wir vor Gott, wenn es um die Rechenschaft über unsere Ehe geht, stehe ich als Mann vor Gott. Gott wird mich fragen, Jörg, wo bist du? Was hast du gemacht? Was hast du nicht gemacht? Ich stehe in der Verantwortung. Auch meine Frau wird sich vor Gott oder muss vor Gott Rechenschaft abgeben über ihr Leben. Aber wenn es um unsere Ehe geht, werde ich zuerst vor Gott stehen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das bedeutet, wenn ich Verantwortung trage, dann muss ich auch die Fähigkeit haben, zu leiten. Zu sagen, hier geht's lang oder hier geht's nicht lang. Das heißt nicht, dass ich damit zum Macho-Despoten werde. Keinesfalls. Das wird uns gleich der nächste Vers sagen. Männer, die diesen Vers benutzen, haben nicht verstanden, dass dieser Vers nicht zu ihnen geredet ist, sondern zu den Frauen. Dieser Satz beinhaltet nicht, ihr Männer unterjocht eure Frauen. Sondern er sagt nur den Frauen, ihr sollt euch unterordnen, weil eure Männer Verantwortung tragen. Ihr sollt sie unterstützen, ihr sollt sie stärken in diesem Dienst, den Gott, in dieser Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt, wie es angenehm ist, wie es passend ist, angemessen. Das Verhältnis von Mann und Frau ist angemessen, wenn die Frau sich unterordnet. In dieser Welt? Nein. In dieser Gesellschaft? Nein. Da ist das Verhalten einer Frau, die sich ihrem Mann unterordnet, nicht angemessen. So wird es größtenteils jedenfalls so gesagt und empfunden. Sondern in der Gesellschaft wird gesagt, es soll partnerschaftlich zugehen, im Sinne von zwei Parteien, die beide das gleiche Stimmrecht haben und die, ja, und da wird es doch schon zum Problem, oder? Wenn ich tatsächlich eine Demokratie aufrichte zwischen zwei Ehepartnern und der eine sagt ja und der andere sagt nein, 50-50, wer soll denn dann entscheiden? Wo geht's da lang? Der, der lauter reden kann? Der, der vielleicht die logisch besseren Argumente hat? Das Wort sagt uns, derjenige, der die Verantwortung trägt. Und das ist der Mann.
was passiert, wenn mein Mann eine falsche Entscheidung fällt als Frau jetzt, ne, für euch Ladies. Was passiert, wenn mein Mann eine falsche Entscheidung trifft? Ich glaube, es gibt Situationen, wo Männer tatsächlich eine falsche Entscheidung treffen, wo die Frauen gerufen, gefordert sind, herausgefordert sind. Wir kennen diese Geschichte von Hananias und Sapphira. Und da wird uns eine Frau vorgestellt, die voller Eintracht mit ihrem Mann ist. Und selbst als ihr Mann schon gestorben ist, wovon sie allerdings nichts wusste, hält sie noch zu dem Beschluss fest, den sie als Ehepaar gefasst haben. Wie ist es dazu gekommen? Sie sind übereingekommen, den Herrn zu versuchen, ihm der Gemeindeleitung was vorzulügen. Sie sind übereingekommen. Da steht nicht, dass der Mann gesagt hat, ey, lass uns das mal machen. Und die Frau hat gesagt, naja, irgendwie fühle ich mich nicht so gut dabei. Also ich möchte das eigentlich nicht. Und er hat gesagt, trotzdem, wir ziehen das jetzt durch. 50-50, ich bin der Entscheider, also machen wir das. Und sie, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, aber ich muss, weil Gott mich beruft dazu, dir zu folgen, muss ich das jetzt mitmachen. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte, als Petrus Sapphira damit konfrontiert hat, wie ist es, habt ihr das Geld wirklich für diesen Acker bekommen? Hätte sie sagen können, mein Mann hat das so gesagt. Und es gibt einen Spielraum. Es gibt einen Spielraum, ja, wo man, natürlich gibt es Situationen, Konflikte, wo man tatsächlich sich entscheiden muss, wo gehe ich lang. Ja? Aber ich sage euch, Schwestern, man kann nicht alles Mögliche damit begründen, dass man sagt, okay, der Mann hat hier eine ungeistliche Entscheidung getroffen. Selbst Abraham hat eine sehr ungeistliche Entscheidung getroffen, als er nach Ägypten zog und gesagt hat, hier, Schätzchen, sag mal, dass du meine Schwester bist. Und sie war gehorsam. Was hat Gott getan mit dieser gottesfürchtigen Frau Sarah? Er hat sie in dieser Situation bewahrt, dass sie nicht angetastet wurde. Zweimal ist das geschehen. Abraham war nicht richtig in dieser Sache. Und er muss sich vor Gott verantworten dafür. Aber Sarah war richtig und sie wird gelobt dafür. In 1. Petrus 3 könnt ihr das nachlesen. Es gibt Situationen, wo es hart kommt, wenn ihr einen ungeistlichen Mann habt. Aber Gott stellt sich zu seinem Wort. Er ist vertrauenswürdig. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Und dadurch seid ihr ein Zeugnis, sagt Petrus. Indem ihr, dadurch verherrlicht ihr ihn, dass ihr darin treu bleibt, auch in Situationen, wo ihr eigentlich jedes gute Recht hättet, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, also so geht das nicht, Junge. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ihr nicht Einspruch erheben sollt. Ihr sollt das, was Gott euch zeigt, tatsächlich euren Männern mitteilen. Auch darin ist Sarah ein Vorbild. Sie hat ihrem Mann gesagt, ey, das geht nicht. Wir können nicht den Ismael hier behalten. Der macht den Isaak fertig. Und Abraham hat gesagt, oh nee, der Ismael ist doch auch mein Sohn, ein Mann. Und nee. Und Gott hat gesagt, höre auf deine Frau. Ihr seid berufen, tatsächlich euren Männern auch klar zu sagen, was dran ist, was Sache ist. Wenn ihr geistliche Frauen seid und von Gott inspiriert seid, Erkenntnis habt, euren Männern diese Erkenntnis weiterzugeben, aber gebt sie ihm, dass er entscheidet. Und wenn er ein geistlicher Mann ist, dann sucht er den Herrn und wird, obwohl er eine andere Meinung hat, am Ende sagen, Schatz, ich finde es zwar blöd, aber Jesus hat es bestätigt. Also wir machen das. Das ist es, wie das Verhältnis sich im Herrn ziehen. Es ist ein Akt des Vertrauens in den Herrn. Ein Akt des Vertrauens in Gott, der das hier euch ans Herz legt.
Ein Akt des Vertrauens, dass Gott euch nicht im Stich lässt. Dass er für euch sorgt, dass er sich um euch kümmert, dass er euch bewahrt. Und dass er euch zum Segen macht für eure Männer. Dass ihr darin seine Aufgabe erfüllt. Die Aufgabe, zu der er ihr euch geschaffen hat. Und das ist eine sehr herausfordernde Sache. Aber das ist es für uns alle. Wir sind alle nicht geschaffen, damit wir uns selbst verherrlichen und damit wir uns selbst verwirklichen, sondern wir sind geschaffen dazu, Gottes Diener zu sein. Jeder in seinem Zusammenhang. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Jetzt kriegen die Männer ihr Fett weg. Also, Männer, na, für die, die nicht verheiratet sind, nehmt das Wort trotzdem in euch auf, weil es vielleicht werdet ihr nochmal eine Ehe eingehen. Und das ist dann wichtig, dass dieses Wort euch prägt und ihr davon geprägt seid, nicht von dem, was in der Welt gesagt wird. Liebt eure Frauen. Und dieses Wort ist doch ein starkes Wort, Liebe. Wir haben gesehen, das ist die Zusammenfassung all dessen, was davor stand hier in Vers 12 folgende. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Einander ertragen, vergeben. Und das alles zusammen ist die Liebe. Und das, finde ich, wird hier in einer bestimmten Weise betont, nämlich indem gesagt wird, seid nicht bitter gegen sie. Und das fand ich erstmal, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Warum steht das hier? Nicht bitter sein gegen die Frauen. Wo bin ich denn bitter gegen meine Frau? Was ist überhaupt bitter? Bitter sein. Was ist damit gemeint? Bitter. Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu überlegen, was ist eine bittere Person oder jemand, der ein bitteres Wort oder was bedeutet das eigentlich, wenn man sowas sagt? Ist es eine Charakterhaltung, eine Einstellung? Ein Mensch, der bitter ist, der ist hart, verhärteter Mensch, rau, schroff. Es hat oft auch was mit Unvergebung zu tun. Es hat was mit vorwurfsvoll zu sein, Vorwürfe machen, anklagend sein. Verletzend, vernichtend, destruktiv, voller Vorurteile, auf sich selbst fixiert. Einer, der bitter ist, ist auf sich selbst fixiert. Und auch neidisch und eifersüchtig. Und da wird doch jetzt schon ein Schuh draus. Es gibt auch sozusagen die negativen Seiten. Ich habe es auch nochmal genannt. Jemand, der bitter ist, der ist ohne Nachsicht, ohne Gnade, ohne Vergebung, ohne Mitgefühl und Empathie. Da gibt es kein Entgegenkommen. Er ist lieblos, er ist auch ohne Freude. Jemand, der bitter ist, ist ohne Freude. Sprüht keine Freude aus. Er ist vielleicht sarkastisch, ironisch, zynisch, aber humorlos. Er gönnt niemandem was. Bitter zu sein gegenüber unseren Frauen, gibt es da Dinge, die uns bitter machen? Bittere Verhaltensweisen? Wenn Männer von der Arbeit kommen nach Hause, einen Blick in die Runde machen und zu ihrer Frau sagen, sag mal, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Das ist ja so dreckig hier. Machen eure Männer ja glücklicherweise nicht. Ne? Und wenn das nicht nur eine einmalige Äußerung ist, sondern eine Haltung, die sozusagen sich immer wieder verfestigt, wo sozusagen der Vorwurf im Raum steht des Mannes, ich schufte mich hier den ganzen Tag ab und du bist hier zu Hause, legst die Beine hoch und machst nichts. Ja, ich sehe nicht die Ergebnisse. Und dann nehmt ihr das übel. Dann kreidet ihr das an.
ist bitter gegen sie, wird bitter gegen sie. Oder
ja, auch wenn im Zusammenleben sie immer und immer wieder dieselben Sachen immer aufs Tablett packt, immer wieder irgendwelche bestimmten Verhaltensweisen, die sie nun mal stören, wenn ich in der Nase popel oder so. Und anstatt das ernst zu nehmen und zu erkennen, ja, das ist wirklich nicht so ein guter Verhaltenszug, ich sollte das mal ändern, fühle ich mich immer wieder angegriffen von ihr und werde irgendwann bitter gegen sie und reagiere dementsprechend, wenn sie irgendwie sowas sagt. Ich möchte noch einen kurzen, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich will aber trotzdem nochmal einen sehr persönlichen Bereich ansprechen hier. In vielen Ehen ist es so, bei vielen Menschen ist es so, bei vielen Männern ist es so, ich will das nicht grundsätzlich sagen, aber es ist eine Tendenz da, dass wir als Männer eine Sehnsucht danach haben, mit unseren Frauen zu schlafen, Sex zu haben. Es gibt auch Frauen, die durchaus Wunsch danach haben, aber sie haben einen Zyklus, damit fängt es schon an. Das heißt, ihr Körper ist einmal im Monat, läuft das alles irgendwie quer. Und dann ist es tatsächlich so, dass es zumindest dann auch in bestimmten Altern, das sexuelle Verlangen kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann auch Situationen geben, wo man Probleme miteinander hat, verschiedene Schwierigkeiten, die man hat. Der eine hat Probleme oder der andere hat Probleme oder beide haben Probleme oder sie haben Probleme miteinander. Und gerade bei Frauen, Männer können das total abschalten. Für die ist Sex Entspannung. Für Frauen ist es gerade umgekehrt. Die müssen erst entspannt sein, damit sie sich öffnen können. Und wenn dann Stress ist, Probleme da sind und gerade in der Beziehung miteinander, kann es oft sein, dass eine Frau sich verweigert oder dass sie sich nicht öffnet. Was heißt dann, nicht bitter zu werden? Gnädig zu sein, warten zu können. Nicht das als persönliche Verletzung in mich hineinfressen, mal loslassen. Und dann aus der Bitterkeit heraus, was entsteht denn dann? Aus der Bitterkeit, aus der Verhärtung des Herzens, aus der Herzenshärtigkeit entsteht Scheidung, oder? Aus der Herzenshärtigkeit entsteht Ehebruch und Unzucht. Deswegen steht hier, Männer, liebt eure Frauen. Nicht habt Sex mit ihnen, sondern liebt eure Frauen, wozu das andere auch gehören, ruhig gehören darf, sage ich es mal so. Aber hier wird gesagt, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Verhärtet nicht euer Herz gegen sie, aus welchen Gründen auch immer. Habt ein weites Herz für eure Frauen. Und klar, natürlich sollen auch die Frauen nicht bitter gegen ihre Männer werden. Natürlich sollen die Frauen auch ihre Männer lieben. Hier hatten Paulus und Timotheus das auf dem Herzen. Für heute Abend hatte Gott das auf dem Herzen, den Frauen zu sagen, ordnet euch euren Männern unter, das ist eure Aufgabe. Das andere ist die Aufgabe der Männer. Und Männer, liebt eure Frauen, werdet nicht bitter gegen sie. Oder seid nicht bitter gegen sie. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so wunderbar geliebt hast. Uns das Wort sagt uns, dass du wie ein Ehemann bist, der in vollkommener Weise seine Ehefrau liebt, geliebt hat, bis dahin, dass er sein Leben gegeben hat für seine Braut. Und wir loben und preisen dich und danken dir dafür, dass du eine so innige Beziehung zu uns pflegst, zu uns hast, dass wir deine Ehefrau sind
und du unser Ehemann. Und wir wollen lernen, uns wie eine Frau runterzuordnen unter deine Herrschaft. Eine Herrschaft der Liebe, des Dienstes, der Hingabe, der Gnade und Vergebung. Und Herr, wir wollen als Männer lernen, von dir in dieser Weise unseren Frauen vorzustehen, sie in dieser Weise zu leiten, in der Liebe, der Barmherzigkeit und Gnade. Herr, bitte, hilf du uns in unseren Ehen, da wo wir Probleme haben, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Not haben. Ja, wir wollen in deiner Liebe leben. Wir wollen dahin wachsen, mehr in deiner Liebe zu leben, dass deine Liebe sichtbar wird, auch in unserer Ehe, dass wir ein Zeugnis sind in unserer Ehe für deine Liebe. Hilf du uns dazu, durch deinen Geist, durch deine Kraft, Herr. Amen.